Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Ihr hört Folge 5 der achteiligen Podcast-Serie. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Unsere zahlreichen Versuche, Mario L. um eine Stellungnahme zu bitten, blieben bislang unbeantwortet.
SWF 1, heute um 5.
Ein brutaler Mafiamord erregt Italien.
Bei dem Bombenanschlag gestern Abend auf der Autobahn zwischen Flughafen und Palermo in Sizilien war eine Tonne Sprengstoff verwandt worden.
Das sind die Nachrichten vom 24. Mai 1992. Ein Tag vorher wird Giovanni Falcone, Italiens bekanntester Anti-Mafia-Richter, brutal ermordet. Und diese Nachricht sorgt damals weltweit für Schlagzeilen.
Damals fährt Falcone auf der Autobahn über eine darunterliegende Abwasserleitung. Und genau da detoniert eine Tonne militärischer Sprengstoff, per Fernschalter gezündet. Die Explosion hinterlässt einen riesigen Krater und reißt Falcone, seine Ehefrau und drei Leibwächter in den Tod.
Und sofort ist klar, das ist ein Racheakt der Mafia.
Betroffenheit, Hilflosigkeit, aber auch ohnmächtige Wut waren bei der Trauerfeier für den von der Mafia ermordeten Untersuchungsrichter Giovanni Falcone deutlich zu spüren.
Die Cosa Nostra verzeiht nicht und vergisst nicht.
Nur zwei Monate später, da explodiert am 19. Juli 1992 in Palermo eine Bombe mit 100 Kilogramm Sprengstoff in dem Fiat 126. Sie gilt Paolo Borsellino, Freund und Kollege von Giovanni Falcone. Er und seine fünf Leibwächter sind sofort tot.
Wer allein gegen die Mafia kämpft, der stirbt. Paolo Borsellino wurde gestern von einer Autobombe getötet, als er das Haus seiner Mutter verließ.
Beide Morde prägen sich in das kollektive Gedächtnis Italiens ein. Bis heute ist aber nicht abschließend geklärt, wer genau hinter dem Anschlag steckt. Viele Hinweise deuten sogar auf eine Beteiligung des italienischen Geheimdienstes hin.
Die Mafia hat mehr Macht, als man sich vorstellen kann.
Und tatsächlich stellen die Morde an Falcone und Borsellino eine Art Wendepunkt im Kampf gegen die Mafia in Italien dar. In den Monaten und Jahren danach werden die Mittel zur Strafverfolgung massiv ausgeweitet.
Und Falcone und Borsellino inspirieren hunderte junge Menschen, Jura zu studieren und ihrem Kampf gegen die Mafia zu folgen. Das hat auch Nicola Gratteri gemacht, der heute in Italien das ist, was die zwei Anti-Mafia-Richter in den 80er Jahren waren. Für viele so etwas wie eine letzte Hoffnung.
Wir treffen den Mann, der seit Jahrzehnten die kalabrische Mafia jagt.
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Du bist aufgeregt?
Den Typ zu treffen jetzt.
Warum?
Weil das ist so ein Held hier in Italien eigentlich.
Nicola Gratteri ist oberster Mafia-Jäger Italiens und das gefällt den Mafiosi gar nicht.
2005 findet ein Sondereinsatzkommando der Carabinieri in einem Versteck ein regelrechtes Waffenarsenal. Kiloweise Plastiksprengstoff, Zünder, Raketenwerfer, Kalaschnikows, Handgranaten.
Und alles für einen Anschlag auf Gratteri bestimmt.
Aber ans Aufgeben denkt Gratteri nie.
Und Deutschland spielt in seinem Kampf eine entscheidende Rolle.
In Deutschland kann ich mit zwei Koffern voll Geld in ein Autohaus spazieren, einen Audi A8 kaufen und keiner fragt mich, woher das Geld kommt.
In Deutschland wäscht die 'Ndrangheta ihr Geld.
Aber wie tut sie das genau? Und wie schätzt Italiens Mafia-Jäger Nummer 1 unseren Pizzabäcker Mario L. ein?
Und wir treffen diejenigen, die sich täglich gegen die 'Ndrangheta stellen.
Tu puoi reagire. Arrivo al punto.
Was ist schlimmer, fragt Zaffiotti zum Schluss. Die Angst, deine Arbeit oder dein Leben zu verlieren? Oder aber mit dem Wissen zu leben, nichts getan zu haben, damit die Dinge besser werden?
Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Folge 5. Die Jäger.
Also, das müsste hier auf der rechten Seite sein.
Ja.
Eine betonierte Wand.
Zusammen mit unserem Dolmetscher Silvio sind wir auf dem Weg zu einem der erfolgreichsten Bauunternehmer Italiens, Gaetano Saffiotti. Am Supermarkt vorbei, dann müssten wir eigentlich nach 200 Metern schon die Einfahrt sehen.
Ja, aber nach großem Baukonzern sieht's hier überhaupt nicht aus. Der kleine Küstenort Palmi liegt mitten im Gebiet der 'Ndrangheta. Die Ortschaft ist schon fast wieder vorbei, aber die Einfahrt zu seinem Büro haben wir noch immer nicht gefunden.
Mein Google hatte mir irgendwo hier was gezeigt, ne?
Genau, dann ist das hier. Hier, das hier.
Ja. Das da? Okay. Ah, okay. Gut.
Das hier.
Saffiotti. Ja, also es steht dran.
Sein Name steht zwar draußen am Gebäude dran, aber abgesehen davon könnte das hier eigentlich kaum unscheinbarer aussehen. Auf einem kleinen, holprigen Weg fahren wir auf den Hinterhof und da steht Gaetano Saffiotti schon und wartet auf uns.
Da ist er.
Buongiorno.
Gaetano Saffiotti ist Anfang 60, ziemlich füllig, Knubbelnase und er hat ein total freundliches Gesicht. Und unter seinem braunen Sakko trägt er einen knallorangen Polunder. Irgendwie sieht er so gar nicht nach Konzernchef aus.
Saffiotti macht heute als Bauunternehmer über 100 Millionen Umsatz im Jahr und hat über 600 Angestellte. Sein Büro, vor dem wir jetzt gerade parken, hat aber eher was von Baubaracke als Großkonzern.
Gaetano Saffiotti. Ein Bär von einem Mann. Gut.
Hinter Saffiotti stehen zwei Männer, die uns ziemlich ernst mustern. Seine Personenschützer. Alle drei rauchen, die zwei Männer Zigarette, Herr Saffiotti Zigarre.
Und die Zigarre wird er auch während der ganzen zwei Stunden, in denen wir uns mit ihm unterhalten, nicht aus der Hand legen.
Ja genau, also entweder steckt sie beim Sprechen so in seinem Mundwinkel oder klemmt zwischen Mittel- und Zeigefinger, wenn er beim Sprechen gestikuliert. Also Gaetano Saffiotti raucht wirklich gerne.
Ja, was er aber noch viel lieber hat als seine Zigarre, das sind seine Bagger. Anfang der 90er ist er sogar mal mit einer Baggerwette im italienischen Pendant zu Wetten das angetreten. Und die Liebe zu den Baugeräten hat ihn als Bauunternehmer so erfolgreich gemacht, sagt er. Und genau dieser Erfolg wurde ihm am Ende aber zum Verhängnis. Sie haben mich schikaniert, sie haben versucht, mich umzubringen, meine Autos verbrannt.
Seit 21 Jahren lebt Saffiotti schon unter Polizeischutz, weil er sich gegen die 'Ndrangheta wehrt und deshalb bedroht wird. Und genau deshalb sind wir eigentlich auch hier. Wie geht es überhaupt, sich gegen die Mafia zu wehren, gerade hier?
Spurlos geht das jedenfalls nicht an einem vorbei. Wie viele Morddrohungen Saffiotti über die Jahre erhalten hat, weiß er schon gar nicht mehr.
Das ist so ein Schrei.
Silvio versucht, die Schrift auf einem Zettel zu entziffern, den Gaetano Saffiotti ihm gereicht hat. Darauf eine der zahllosen Morddrohungen.
Nee, unglaublich. Es ist wie ein Grundschüler irgendwie. Und da steht, so früh wie möglich kriegst du 45 Schüsse, sodass du nicht nur vom Palmi verschwindest, sondern aus der ganzen Welt.
Ja, eigentlich lebt Gaetano Saffiotti schon sein ganzes Leben mit der Mafia. Seine Kindheit und auch seine Jugend war geprägt von den sogenannten Mafia-Kriegen. Das waren blutige Auseinandersetzungen verfeindeter Clans der 'Ndrangheta.
Da hat es Tage gegeben, erzählt er, da wurden an einem Tag 120 Menschen ermordet.
La domanda era a chi tocca oggi. Cioè solo a Palmi ne hanno ammazzato.
Damals hat man sich nicht gefragt, wann wird das wieder passieren, sondern wer ist als nächstes dran in Palmi.
Aber so richtig in Berührung kommt er mit der 'Ndrangheta eigentlich erst, als er seine Baufirma gründet und damit dann auch erfolgreich ist.
Weil die Mafiosi sehen, wie gut seine Firma läuft und wo Mafiosi Geld wittern, wollen sie natürlich auch dran mitverdienen. Also bekommt Saffiotti jetzt regelmäßig Besuche, erzählt er uns. Nicht nur von einem Clan, von allen möglichen, die denken, dass es hier etwas zu holen gibt. Und alle wollen sie Schutzgeld, Pizzo auf Italienisch.
Und damit geht Saffiotti auch zur Polizei, aber die rät ihm, einfach zu zahlen. Also trifft er eine folgenreiche Entscheidung und beschließt, den Mafiosi selbst das Handwerk zu legen.
Und als sie wieder einmal aufkreuzen, ist Saffiotti vorbereitet. In seiner Brusttasche, da hat er ein Diktiergerät, also vor 20 Jahren konnte man ja noch nicht einfach mit dem Handy aufnehmen, und damit zeichnet er alles auf, was die Mafiosi sagen.
C'è stata una volta, quando si vede il destino.
Das klingt jetzt vielleicht sogar noch nach was, für das der eine oder andere selbst den Mut auch aufbringen könnte. Aber während er da heimlich aufnimmt, steht ein Mann mit einer Kalaschnikow im Anschlag direkt vor ihm. Und die Jüngeren unter euch, die wissen es vielleicht nicht mehr, aber so eine Kassette im Diktiergerät, die nimmt nur eine halbe Stunde auf. Und dann macht es laut.
Saviotti bemerkt das damals zum Glück. Und als etwa 30 Minuten rum sind, hustet er und versucht mit den Füßen Geräusche zu machen und kommt tatsächlich damit davon. Und jetzt hat er halt diese ganzen Drohungen auf Tonband.
Io nel tempo fatto Videoriprese, Registrazione.
In seinem Büro installiert er dann noch Kameras und filmt die Mafiosi. Und mit den ganzen Beweisen zusammen geht er dann wieder zur Polizei.
Und nach der Aussage bricht sein Umsatz um 95% ein, erzählt er uns. Und fast alle Mitarbeiter kündigen. Von heute auf morgen. Und Aufträge bekommt er auch keine mehr.
Also die Leute, die haben einfach Angst, mit ihm assoziiert zu werden. Damals sind sich eigentlich alle sicher, dass die Mafia ihn umbringen wird. Ganze 48 Mafiosi wurden wegen ihm und seiner Beweise verurteilt. Also werden er und seine Familie unter Personenschutz gestellt, rund um die Uhr.
Heute hat er mehr als 600 Mitarbeiter, Bauprojekte auf der ganzen Welt. Und er macht pro Jahr einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Und warum?
Ja, wahrscheinlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, ne? Aber letztendlich ist Saviotti einfach die ganzen Jahre standhaft geblieben. Seine Mitarbeiter sind zurückgekommen und viele weitere dazu, weil er im Gegensatz zu mafiösen Unternehmen faire Löhne zahlt und seine Mitarbeiter auch ordentlich anstellt.
Und weil ihm in der Region zunächst keiner mehr Aufträge geben will, war er halt gezwungen zu expandieren. Und hat heute Kunden überall in Europa, Nordafrika und auch im arabischen Raum.
Einen Auftrag in der Region, den hat er aber sehr gerne ausgeführt und zwar ganz kostenfrei. Das war der Abriss der Villa der Familie Pesce, eine ziemlich berüchtigte Ndrangheta-Familie aus dem Nachbarort.
Und die Villa hat die Familie auf ein Grundstück gebaut, das ihnen nicht mal gehörte und das eigentlich auch gesperrt war, weil dort archäologische Funde vermutet wurden. Und niemand in der ganzen Region, nicht mal die Armee, traute sich, diese Villa abzureißen.
Also setzt sich Gaetano Saviotti selbst ans Steuer seines Baggers und reißt die Mauern der Ndrangheta eigenhändig wieder ein. Und genau darum geht es ihm eigentlich auch, wenn er heute Vorträge hält oder Interviews gibt.
Er will einfach allen sagen, jeder kann sich auf seine Art gegen die Ndrangheta wehren. Und das geht auch, wenn man mal nicht mehr in das eine oder das andere verdächtige Restaurant geht.
Genau, und ihm ist wichtig zu zeigen, nur weil du aussagst, heißt es nicht, dass du irgendwo geheim im Zeugenschutzprogramm leben musst. Trotz Personenschutz, trotz Bedrohung, sagt Saviotti in unserem Gespräch immer wieder, ich bin frei, weil ich den Mund aufgemacht habe. Ich bin ein freier Mann.
Tu puoi reagire e arrivo al punto. Cosa ti fa più paura?
Was ist schlimmer, fragt Saviotti zum Schluss. Die Angst, deine Arbeit oder dein Leben zu verlieren? Oder aber mit dem Wissen zu leben, nichts getan zu haben, damit die Dinge besser werden?
Wir alle haben eine große Macht, die Wahl. Wir können eine Wahl treffen, uns gegen die Ndrangheta zu wehren und sie zu bekämpfen.
Ratio, essere ucciso.
Und ich fand auch, was er über Freiheit auch gesagt hat, das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, weil er nicht von der Mafia abhängig ist. Ne? Ja. Er hat Freiheit dadurch erlangt, dass er seinen Mund aufgemacht hat.
Genau.
Ja, wobei, wenn man da so hinfährt und sieht, dass da diese zwei Typen, seine Personenschützer, vor dem Haus stehen und er sagt, er hat sie seit 21 Jahren,
ja,
ist auch nicht jedermanns Definition von Freiheit, ne? Dass man, ja, sich nicht mehr alleine bewegen kann.
Ja, stimmt. Aber interessant fand ich ja, dass der vor über 20 Jahren angefangen hat, mhm, gegen Mafiosi auszusagen. Und die Gabriella, die hat uns doch erzählt, dass man in Kalabrien eigentlich erst,
stimmt,
seit 20 Jahren überhaupt öffentlich über die Ndrangheta spricht.
Stimmt. Und davor wurde eigentlich so getan, als würde es die gar nicht geben. Ne?
Genau. Und Saviotti, der hat ja nur selber was getan, weil eben die Polizei nichts getan, mhm, hat. Ja? Und er zeigt halt auch, wie stark die Mafia eigentlich versucht, mhm, in diese legale Wirtschaft einzugreifen.
Das habe ich mir ja auch die ganze Zeit gedacht. Also mit Saviotti haben wir jetzt echt jemanden kennengelernt, der selbst am eigenen Leib erfahren hat, mhm, wie das eigentlich ist, wenn die Mafia einem ihre Geschäfte aufzwingen will und, ja, an deinem Erfolg irgendwie so mitverdienen möchte.
Ja.
Und ich dachte die ganze Zeit, hat Mario L. das in Deutschland auch so gemacht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube jetzt nicht, dass der mit der Kalaschnikow im Anschlag irgendwo gestanden ist. Ja. Ja, aber er gehört ja auch zu einer ganz neuen Garde der Drangheta. Mhm. Ja, und der hat ja seine Schutzgelderpressung viel eleganter, kann man sagen, eingefädelt. Ja, und indem er ja den Gastwirten einfach seine Produkte aufgezwungen hat. Ja.
Also ich ertappe mich so ein bisschen dabei, wie ich das irgendwie weniger schlimm finde auf eine Art, weil die Methode halt weniger brutal scheint. Ja. Aber dabei ist es ja genau das, was die Mafiosi der neuen Generation eigentlich dann auch erreichen wollen. Ne? Also, dass man es weniger schlimm findet. Genau. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also die Betroffenen haben genauso Angst, der wirtschaftliche Schaden, der gesellschaftliche Schaden, das ist alles genau das Gleiche.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ne? Nur weil wir heute keine Mafia-Kriege mehr haben und keine 120 Toten mehr am Tag haben, heißt das ja nicht, dass Mafiosi weniger kriminell wären. Sie machen es halt anders.
Kleiner Hinweis, das Gespräch, das ihr gerade gehört habt, haben wir spontan im Auto nach unserem Treffen mit Gaetano Saffiotti geführt. Wir sprechen hier nicht im Konjunktiv, aber natürlich zählt weiterhin. Solange Mario L. nicht rechtskräftig verurteilt ist, gilt weiter die Unschuldsvermutung. Das Gespräch mit Gaetano Saffiotti müssen wir erstmal sacken lassen. Von Palmi fahren wir an der Küste entlang, zurück nach Lamezia Terme in unser Hotel.
Eigentlich wird uns hier erst so richtig klar, was es bedeutet, in einer Region zu leben, die fest in der Hand der Mafia ist. Wenn du eigentlich nur die Wahl hast zwischen schlechten Optionen.
Ja, genau. Also entweder du lässt dich eben auf die Geschäfte mit der Mafia ein und gehörst damit ihnen, oder du wehrst dich dagegen und musst dann aber halt mit den Konsequenzen leben.
Wir sind zwar mitten im Heimatland der Drangheta und haben die Geschichte von Gaetano Saffiotti gerade noch im Ohr, trotzdem scheint das alles irgendwie weit weg, fast schon surreal.
Also wirklich verstehen, was das eigentlich bedeutet, sich jeden Tag zu wehren und dabei unter Umständen auch sein Leben zu riskieren, einfach nur, damit man in Ruhe seiner Arbeit nachgehen kann, das übersteigt echt meine Vorstellungskraft.
Ja, vielleicht auch, weil wir einfach nicht so groß geworden sind. Ich kenne überhaupt niemanden in meinem Umfeld, der schon mal erpresst worden wäre.
Nee, also ich auf jeden Fall auch nicht. Dabei sagen Experten wie Sandro Mattioli ja zum Beispiel, dass wenn es so weitergeht in Deutschland, es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die 'Ndrangheta auch bei uns ähnlich etabliert ist wie hier oder in Norditalien zum Beispiel.
Procura della Repubblica, di Catanzaro. Da sind wir richtig.
Catanzaro ist die Hauptstadt der Region Kalabrien, aber mit gerade mal 90.000 Einwohnern immer noch recht überschaubar. Und die Altstadt von Catanzaro, die erstreckt sich eindrucksvoll zwischen drei Hügeln. Und wer hier von A nach B kommen will, der fährt eigentlich unweigerlich über riesige Brückenkonstruktionen drüber, die die Schluchten zwischen diesen Stadtteilen überwinden.
Und hier im überschaubaren Catanzaro arbeitet eben der Mann, der heute Italiens bekanntester Anti-Mafia-Staatsanwalt ist, Nicola Gratteri. Und er ist der Mann, bei dem alle Ermittlungen zusammenlaufen. Und er steht an der Spitze der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft.
Ja, da wird alles gesichert hier, ne?
Ja, klar.
Das ist wie am Flughafen hier mit Scanner.
Ja, jetzt stehen wir echt hier, im Eingang der Staatsanwaltschaft von Catanzaro. Zwei Stockwerke über uns hat Nicola Gratteri sein Büro.
Was ist das toll hier?
Wunderschönes Gebäude, ne, mit diesen alten Bögen. Wow.
Vor kurzem erst ist die Staatsanwaltschaft in dieses Gebäude gezogen, ein ehemaliges Kloster, aufwendig restauriert. Und am Rande des ehemaligen Klostergartens ist ein riesiges Plakat angebracht.
Ach, hier ist ein großes Plakat von Falcone und Borsellino, oder? Ja, das sind die beiden.
Unter dem Plakat steht in Großbuchstaben Per non dimenticare, gegen das Vergessen. Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, die ersten, die sich dem Kampf gegen die Mafia angenommen haben.
Damals heißt der Schwerpunkt aber noch nicht Kalabrien, sondern Sizilien. Und die Cosa Nostra bestimmt damals klar die Szene. Aber schon Ende der 80er, Anfang der 90er war den zwei Richtern klar, das ist kein regionales Phänomen.
In den Monaten vor den Attentaten auf Falcone und Borsellino ermitteln die beide den Tod eines Kollegen, der den Waffenhandel zwischen Sizilien und Deutschland aufdecken wollte. Eine Morddrohung, die Falcone kurz vor seinem Tod erhalten hat, die wurde auch aus Wuppertal abgesendet. Und Borsellino wiederum verhörte noch kurz vor seinem Tod einen Mafioso in Mannheim. Und sein letztes Telefongespräch war mit dem BKA in Deutschland.
Eigentlich sind die Mafiosi der 'Ndrangheta, ja der Cosa Nostra von damals, noch ein Dankeschön schuldig. Ja? Denn nach den Attentaten wird der Fahndungsdruck auf die Cosa Nostra massiv ausgeweitet. 6 Jahre lang stationiert die italienische Regierung damals Soldaten auf Sizilien. Zeitweise bis zu 12.000 Mann. Nur um endlich Ruhe auf die Insel zu bringen.
Ja, und die 'Ndrangheta, die freut sich. Denn im Schatten dieser ganzen Ermittlungen bleiben die Mafiosi aus Kalabrien weitgehend unbeachtet.
Nicola Gratteri ist für viele heute in Italien das, was Paolo Borsellino und Giovanni Falcone in den 80ern waren. Ein echter Nationalheld. Gratteri ist jetzt 64 Jahre alt. Sein gesamtes Leben hat er dem Kampf gegen die Mafia gewidmet.
Das kann man durchaus auch wörtlich nehmen. Ne? Also seit 30 Jahren wird er rund um die Uhr von Leibwächtern begleitet. Im Kino oder im Restaurant oder irgend sowas war er seit über 25 Jahren nicht mehr. Mehrfach schon hat die 'Ndrangheta versucht, ihn oder Mitglieder seiner Familie umzubringen.
2005 findet ein Sondereinsatzkommando der Carabinieri in einem Versteck ein regelrechtes Waffenarsenal. Kiloweise Plastiksprengstoff, Zünder, Raketenwerfer, Kalaschnikows, Handgranaten.
Und alles für einen Anschlag auf Gratteri bestimmt. Aber der denkt gar nicht dran aufzuhören. Gratteri, der kommt von hier. Und als er aufgewachsen ist, muss er auf dem Weg zur Schule nicht nur einmal an Leichen vorbeilaufen. Und seine Arbeit, sagt er, ist für die zahllosen Opfer der 'Ndrangheta, um ihnen zu ein bisschen Gerechtigkeit zu verhelfen.
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Du bist aufgeregt.
Den Typ zu treffen jetzt.
Warum?
Weil er ist so ein Held hier in Italien eigentlich. So eine wichtige Person.
Den kennt man. Ja. Der ist wie ein Popstar, nur unter Staatsanwälten. Ja.
Silvio ist zwar der Einzige, der es zugibt, aber eigentlich sind wir alle ein bisschen aufgeregt.
Wie spricht man den richtig an?
Dottore Gratteri.
Okay. Buongiorno, Dottore Gratteri. Okay, sind wir da.
Bis gestern Abend wussten wir ja noch gar nicht, ob wir Gratteri überhaupt treffen können. Seit Monaten haben wir jetzt schon versucht, auf allen möglichen Kanälen ihn zu erreichen.
Und dann geht's vorbei an einem ganzen Büro voller Personenschützer hin dann zu seinem Büro.
Ach hier, buongiorno.
Allora, di cosa volete che parliamo? Volete un caffè? Volete un caffè?
Ja, und erstmal trinken wir Kaffee mit dem sagenumwobenen Mafiajäger. Und dann sind wir auch schon mittendrin.
Quindi le mafie e in particolare 'Ndrangheta, cosa fanno in Germania?
Was macht die Mafia, speziell die 'Ndrangheta, in Deutschland? Sie verkauft Kokain und mit dem Geld versucht sie dann, alles zu kaufen, was sie zu fassen bekommt. Hotels, Restaurants, Pizzerien, alles.
Das kennen wir ja auch aus den Unterlagen zur Operation Styx bereits. Wie Mitglieder aus dem Clan, dem Mario L. mutmaßlich angehören soll, darüber sprechen, dieses oder jenes Haus zu kaufen und dann die Antwort erhalten, dem Clan gehöre bereits der ganze Straßenzug.
Ad esempio, in Germania è molto facile riciclare. Perché non c'è...
In Deutschland, sagt Gratteri, ist es total einfach, Geld zu waschen, weil es keine Obergrenze für das Zahlen mit Bargeld gibt.
Entro in autosalone.
In Deutschland kann ich mit 2 Koffern voll Geld in ein Autohaus spazieren, einen Audi A8 kaufen und keiner fragt mich, woher das Geld kommt.
C'è solo una direttiva europea.
Die EU gibt zwar die Richtlinie vor, keine Bargeldzahlungen über 10.000 Euro zu erlauben. Und Innenministerin Faeser hat diese Idee auch, wie andere vor ihr, immer wieder in die Diskussion gebracht. Aber mehr ist bislang eigentlich nicht passiert.
Immerhin, Immobilien darf man jetzt nicht mehr Cash bezahlen. Aber das war eher als Maßnahme gegen russische Oligarchen als gegen die Mafia gedacht.
Ja, genau. Und in Griechenland zum Beispiel darf man in bar nur bis 500 Euro bezahlen, was ja schon mal ein krasser Unterschied ist. Und Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland wegen dieser laxen Gesetze so jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro gewaschen werden.
Also solange Deutschland nicht wahrhaben will, dass die Menschen, die Straftaten in Deutschland begehen, keine üblichen Verbrecher, sondern Mafiosi sind, wird es schwer sein, die Mafia dort zu bekämpfen.
In Deutschland, sagt Gratteri, gibt es die Auffassung, dass die Mafia kein so großes Problem ist, weil sie dort niemanden umbringen, weil ihre Straftaten nicht sichtbar sind.
Ich glaube, damit trifft Gratteri wirklich den Kern der Sache. Denn meinem Pizzabäcker von nebenan, Dem sehe ich ja nicht an, ob der Mafioso ist oder nicht. Und auch Mario L.'s Laden lief weiterhin super, selbst als der Mafia-Verdacht schon längst im Raum stand. Man muss weiterdenken, meint er. Wenn Mafiosi nicht nur Restaurants und Pizzerien kaufen würden, sondern zum Beispiel Zeitungen oder einen Fernsehsender, dann könnten sie die öffentliche Meinung eben auch kulturell beeinflussen.
Die letzten Jahre haben das schon gezeigt, sagt er. Die Mafia dringt immer mehr in die legale Wirtschaft ein und ersetzt sie, weil ehrliche Unternehmer da einfach nicht mehr mithalten können. Das zerstört dann die freie Marktwirtschaft und dadurch im Endeffekt eigentlich auch die Demokratie.
Die Mafia ersetzt dann also nach und nach die legale Wirtschaft. So habe ich das eigentlich noch nie betrachtet. Wenn ich nämlich an Mafiosi denke, denke ich eigentlich immer nur an kriminelle Geschäfte, Drogenhandel, Waffen, Prostitution, sowas. Aber dass sie mit dem illegalen Geld nach und nach nicht nur die legale Wirtschaft unterwandern, sondern tatsächlich einfach ersetzen, das habe ich mir so noch nie bewusst gemacht.
Stimmt. Genauso haben sie es im Endeffekt ja auch bei Gaetano Saffiotti und seinem Bauunternehmen versucht. Also da wollten sie ja auch keine Drogen mit seinen Bauwagen schmuggeln, sondern über ihn dann zum Beispiel an öffentliche Bauaufträge kommen.
Oft genug funktioniert das ja auch. Das ist dann unter Umständen Saffiottis Konkurrenz, also ein Bauunternehmen, das maßgeblich von Mafiageldern finanziert ist. Und das tritt dann bei öffentlichen Ausschreibungen gegen ihn an. Und weil das einfach so viel finanziellen Background hat, kann es ein Angebot abgeben, das unschlagbar niedrig ist. Und dann bekommt es den Zuschlag für ein Projekt.
Und die Gemeinde, die freut sich im Zweifel noch, dass die Kosten für das neue Bauprojekt so gering gehalten werden konnten. Ja, Crateri findet ganz deutliche Worte für diese Art der Finanzspritzen.
Sie, also die Deutschen meint er damit, verfolgen damit eine egoistische und engstirnige Logik, sagt er. Und in Bezug auf die Strafverfolgung sagt er noch Folgendes.
Die Beziehungen mit Deutschland wären besser, wenn die Strafverfolgungsbehörden eine bessere Gesetzgebung hätten. Die Anti-Mafia-Gesetze in Deutschland hinken der Realität hinterher. Sie sind leicht zu umgehen. Für Mafiosi ist es sehr leicht, sich dort breit zu machen. Was wir brauchen, ist eine gemeinsame europäische Anti-Mafia-Gesetzgebung, die von den Erfahrungen der italienischen Gesetze ausgeht.
Die Gesetze, die wir in Deutschland haben, reichen also nicht aus, um die Mafia bei uns wirksam zu bekämpfen. Das sagt jetzt nicht irgendwer, sondern der oberste Anti-Mafia-Staatsanwalt in Italien. Vor ein paar Wochen hatte ich aber darüber schon mal ein Gespräch beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Und dort sagen die Ermittler, die deutschen Gesetze reichen eben schon aus.
Ja, es gibt schon Vergleichbares natürlich. Paragraph 129, kriminelle Vereinigung in Deutschland, auch ab und zu mit der Variante 129b, mit ausländische kriminelle Vereinigung mit dazugenommen. Das ist natürlich schon auch ein gutes Pendant dazu. Ich glaube, es ist immer so eine nationale Angelegenheit, was man unter Strafe stellen möchte, was nicht. Ich glaube, das muss man immer sehr individuell betrachten. Davon zu sprechen, das eine sei besser oder das eine sei schwächer, ich glaube, eine solche Bewertung steht uns auch als Strafverfolgungsbehörden auch gar nicht zu.
Ich kann es schon verstehen, dass die Strafverfolgung auch weiterhin Angelegenheit der Nationalstaaten bleibt. Aber für kriminelle Organisationen wie die 'Ndrangheta, die nicht an Landesgrenzen Halt macht, ist es natürlich super.
Ja, selbst wenn in Deutschland Mafiosi mal ihre Mitgliedschaft in der Mafia nachgewiesen wird, fällt dieser Vermerk nach 4 Jahren wieder aus den Akten.
Es zeugt ja auch nicht gerade von einem tieferen Verständnis, was es eigentlich bedeutet, Mitglied der Mafia zu sein. Das ist man ja ein Leben lang, ob man will oder nicht.
Genau, und im Fall von Mario L. wurde ja bislang zum Beispiel auch nur in Italien Vermögen beschlagnahmt. Wie viel er in Deutschland noch besitzt, ist überhaupt nicht klar. Aber selbst wenn er jetzt in Italien noch in dritter Instanz verurteilt werden sollte, wird er vermutlich nach abgesessener Haft als reicher Mann rausspazieren.
Naja, das ist schon echt hart. Dabei benennt Nicola Crateri ja ganz deutlich, welche Bedeutung der Pharao Marincola-Clan hat, zu dem mutmaßlich auch Mario L. gehören soll.
Wir sprechen hier von einer sehr mächtigen kriminellen Vereinigung, sagt Crateri. und meint damit den Pharao Marincola Clan. Und der ist eben nicht nur in der Gegend Crotone aktiv, sondern ist auch in Deutschland mega stark.
Die Sache läuft im Grunde so: Sie studieren jede Stadt und jedes Land genau und dann suchen sie ein schönes Restaurant oder ein Hotel, das gut läuft, und dann kaufen sie das.
In Stuttgart ist das eigentlich genauso. Da gibt es einen italienischen Gastronomen. In internen Unterlagen des BKA wird der als enger Vertrauter Mario Els bezeichnet. Und mehrere Restaurants und Clubs, alle in den besten Lagen der Stadt. Und die gehören ihm wahrscheinlich.
Und dann, sagt Krateri, wenn sie diese Lokalitäten haben, treten sie mit anderen Kriminellen vor Ort in Kontakt, um über die dann ihr Kokain zu verkaufen.
Ja, und dann wählt Gratteri eine Nummer auf seinem Telefon und versucht, seinen Stellvertreter, Domenico Goraccio, zu erreichen. Der, so sagt er uns, leitet bis heute die Ermittlungen zur Operation Styx und soll uns mit detaillierteren Aussagen nochmal weiterhelfen.
Das war jetzt aber echt auch dicht, oder?
Ja, der sah doch total müde aus.
Ja, total. Also wundert mich auch gar nicht, ne? Also wo der überall rumtingelt. Der ist auf der ganzen Welt irgendwie bei Ermittlungen mit dabei, hält Vorträge an Schulen, klärt irgendwie Leute auf. Ja. Schläft der überhaupt mal irgendwann, der Mann?
Seinen Augenringen nach zu urteilen, schläft der gar nicht.
Buongiorno.
Buongiorno.
Wir haben es uns schon gemütlich eingerichtet.
Okay. Ja, also diese Situation würde es so in Deutschland schon mal gar nicht geben. Krateri hat uns nach dem Gespräch mit ihm einfach in das leere Büro seines Stellvertreters geschoben. Das ist Domenico Guaraccio.
Und der weiß halt, bis er in sein Büro kommt und drei ihm unbekannte Deutsche da stehen, überhaupt noch gar nichts von unserem Besuch.
Aber sonderlich überrascht sieht er auch nicht aus. Guaraccio ist Anfang 40, dunkler Teint, Lockenkopf und hat eine fette Sonnenbrille im Gesicht.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja echt sagen, ein bisschen so in die Richtung stellt ich mir eigentlich einen Mafioso vor. So die Art, die wir aus Filmen kennen, ja?
Ja, da ist was dran. Aber den Mafiosi sitzt er eher fast täglich im Gerichtssaal gegenüber. Die Ermittlungen zur Operation Styx und damit zu Mario L. und dem Pharao Marincola-Clan hat er federführend geleitet.
Den Job, den kann man ja echt nur mit einer gehörigen Portion Idealismus machen. Goraccio kommt auch gebürtig aus Kalabrien und hat sich dann nach dem Studium in Norditalien bewusst dazu entschieden, wieder genau hierher zurückzukommen, um gegen die 'Ndrangheta zu kämpfen.
Aber noch bevor unser Gespräch mit ihm überhaupt richtig losgeht, sagt er das hier zu uns.
In Italien gibt es seit kurzem ein neues Gesetz, sagt er uns. Danach darf ich jetzt eigentlich gar nicht über laufende Prozesse sprechen.
Ja, sowas in der Art hat uns ja auch Gabriella Passeriello erzählt, dass auch die Berichterstattung für Journalisten durch dieses neue Gesetz erheblich schwerer geworden ist.
Vor dieser Gesetzesänderung hat die Presse in Italien Verdächtige eigentlich immer mit vollem Namen, dem Alter genannt und ganz oft auch Fotos ohne Verpixelungen dazu veröffentlicht. Und das würde bei uns ja presserechtlich überhaupt nicht gehen.
Nee, also aus deutscher Sicht klingt das echt ein bisschen ungewöhnlich. Aber Gabriella meinte, dass genau das wichtig sei, dass man gerade Mafiosi eben ganz öffentlich auch als solche benennt. Und das neue Gesetz, das tut den Kriminellen eigentlich einen großen Gefallen. Über die größten Verbrecher dürfen sie auf einmal gar nicht mehr sprechen.
Ja, Petra Reschi hat uns doch auch dazu eine Story erzählt. Ne? Vor ein paar Jahren hat die Mafia wohl eine Art Wunschliste an die Politik formuliert und in der stand, was sie gern alles an Gesetzen geändert haben möchte. Also beispielsweise die Haftbedingungen, die Kronzeugenregelung oder eben auch die Persönlichkeitsrechte in der Presse.
Auf den ersten Blick klingt das irgendwie total lachhaft, so eine Wunschliste, ne? Aber die allermeisten dieser Wünsche, die wurden tatsächlich in den letzten Jahrzehnten erfüllt.
Ja, sieht man mal, dreist kommt weiter.
Ja, und zu Mario L. darf Staatsanwalt Guaraccio dementsprechend auch nicht wirklich was sagen, weil dessen Berufung in dritter Instanz ja noch aussteht. Das heißt, das Verfahren, das ist also noch gar nicht abgeschlossen.
Ja, und wann da das Urteil kommt, sagt er, ist auch noch total unklar. Bislang ist ja Mario L. nur in zwei Instanzen wegen Erpressung und Zugehörigkeit zur Mafia verurteilt. Und dann sagt uns Domenico Goraccio aber noch das hier.
Europäische Staaten wie Deutschland sollen sich keine Illusion machen, sagt er, dass sie das Mafia-Problem unter Kontrolle hätten. Denn das haben sie nicht. In Norditalien hat genau dieser Irrglaube dazu geführt, dass reihenweise staatliche Bauaufträge in die Hände der 'Ndrangheta gefallen sind. Und heute hat die Mafia dort deshalb quasi ein Monopol auf Bauaufträge.
Also wieder genau die Geschichte, die uns Gaetano Saffiotti geschildert hat. Und auch wenn sich Mafiosi in Deutschland als Geschäftsmänner geben, bleiben sie trotzdem Kriminelle, die Gewalt anwenden.
Die Mafia darf nicht nur Thema der Sicherheitsbehörden sein. Sie ist ein kulturelles Problem. Und die Gesellschaft, auch in Deutschland, die muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie gefährlich die Mafia ist.
Ja, erst die Attentate in Duisburg, das glaubt Gurascho, haben in der Debatte in Deutschland wirklich etwas verändert.
Was damals mitten in Deutschland genau passiert ist und ob sich wirklich was verändert hat, erfahrt ihr das nächste Mal bei Mafialand.
Heute Morgen 2:30 in Duisburg. Sie verständigt die Polizei, die in der Hofeinfahrt einer Pizzeria 6 Tote in 2 Autos findet. Die Autos sind von einem Kugelhagel durchsiebt.
Das ist schon richtig heftig. Da wurden 70 Schüsse abgegeben. 70.
Und das musst du mir vorstellen. So eine Brutalität auf offener Straße. Mhm.
Das ist ein Soldat. Das ist ein Soldat im Krieg. So bringt er um. Das ist ja kein Mord. Ein Soldat ermordet ja auch nicht. So sagen sich das die Mafiosi.
Ja, das können Ihnen natürlich Leute, die bei der Organisation waren, sehr viel besser sagen. Es ist so, in dem Moment, wo Sie Mitglied der 'Ndrangheta werden, tritt die Organisation an die Stelle ihrer Familie.
Mario L. gehört zur 'Ndrangheta, sagt Luigi Bonaventura. Viele glauben, er ist ein netter Mann, elegant und so weiter. Er ist ein hohes Tier, die muss man fürchten, nicht die Kleinen. Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. ist eine Produktion von 190p im Auftrag des Südwestrundfunks.
Executive Producer sind Sarah Essler und Oliver Miske.
Redaktion SWR, Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR, Carola Oldenkott.
Skript und Dramaturgie, Helena Piontek und Birgit Tanner.
Producerin, Laura Freialdenhofen. Schnitt und Sounddesign, Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik, Felix Schneider.
Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen Tè.
Und wenn ihr noch mehr True Crime hören wollt, dann schaut doch mal bei Luisa und Jost vom Das Ding True Crime Podcast 5 Minuten vor dem Tod vorbei. Die beiden gehen der Frage nach, was 5 Minuten vor dem Tod passiert ist und was danach. Luisa und Jost begeben sich mit den HörerInnen auf Spurensuche und zeichnen anhand von Gerichtsurteilen den Verlauf von echten Kriminalfällen nach. In Folge 71 geht es zum Beispiel um eine Frau, die tot und gefesselt im Neckar gefunden wurde. Wenn ihr wissen wollt, was 5 Minuten vor ihrem Tod passiert ist, dann hört in die Folge kaltblütig und mafiamäßig rein. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Mittwoch überall dort, wo es Podcasts gibt.